Willkommen im Maschinenraum Gesundheit, dem Podcast der TK Landesvertretungen. Hier treffen wir Antreiberinnen und Pioniere, die sich für eine bessere Versorgung stark machen, die Grenzen verschieben und Fortschritt vorantreiben.
Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast aus München. Mein Name ist Katrin Heidebreck und ich bin Pressereferentin bei der TK in Bayern. Ich spreche heute mit Professor Dr. Wolfgang Böcker. Er ist Direktor der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie an der Ludwig-Maximilians-Universität München. Hallo, Herr Böcker.
Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen.
Wir sprechen heute über das Thema Zweitmeinung bei einem geplanten Ersatz des Kniegelenks. Und Sie haben ein Startup gegründet, das nennt sich Doc Robin. Das bietet jetzt unseren Versicherten eine digitale Zweitmeinung an, mit der sie die Notwendigkeit eines Kniegelenkersatzes überprüfen lassen können. Warum ist denn die Zweitmeinung beim Kniegelenkersatz aus Ihrer Sicht so wichtig? Beziehungsweise andersrum gefragt, welche Risiken können denn verfrühte Kniegelenkersatz-OPs für betroffene Patientinnen und Patienten haben?
Vielleicht fangen wir mal ganz banal an beim Patienten selbst, der in der Regel, sage ich mal, medizinisch nicht vorgebildet ist. Und wenn ich eine große Operation wie zum Beispiel einen Kniegelenksersatz empfohlen bekomme, dann bin ich natürlich erstmal auf diese Empfehlung angewiesen. Und wir haben auch schon eben bei uns in der Präsenzsprechstunde, aber auch eben jetzt in unserem Startup, das nicht nur einmal erlebt, dass die Patienten sagen, ja, vielen Dank, jetzt weiß ich, dass das korrekt war. Also es kann auch durchaus sein, eine Zweitmeinung, dass eine Indikation bestätigt wird. Aber es kann natürlich auch umgekehrt sein, dass die Operation zum jetzigen Zeitpunkt möglicherweise noch nicht notwendig ist. Ja? Und also diese zwei Optionen gibt es. Wir haben die digitale Zweitmeinungssprechstunde eingeführt, weil wir uns dadurch erhofft haben, einen besseren Zugang zu den Patienten zu bekommen. Weil die Zweitmeinungssprechstunde, wie Sie wissen, gibt es ja schon länger. Und wir haben die auch bei uns am Klinikum angeboten. Aber die Hürden eines Patienten, nicht nur über die Strecke, also von Entfernung zu kommen, sondern auch wirklich zu einem anderen Arzt zu gehen, ihm in die Augen zu schauen und zu sagen, ich brauche hier nochmal eine zweite Meinung, ist fast schon so ein bisschen auch, wie soll ich sagen, ein Vertrauensmissbrauch vielleicht gegenüber dem primär behandelnden Arzt. Und da sind die Schwellen natürlich höher. Und das sehen wir jetzt auch bei unserem Startup, dass die, sagen wir mal, Hemmschwelle wesentlich niedriger ist und man gerne sich diese Zweitmeinungen abholt und muss aber trotzdem jetzt nicht zu einem anderen Arzt laufen, wo man dann möglicherweise auch noch seinen eigenen Arzt mit bloßstellt. Oder auch das Gefühl hat, möglicherweise sagt der mir dann, er will mich operieren, was ja eigentlich geht. Aber gerade auch bei unserem Knie, was ja auch noch eine Rolle spielt, ist ja Mobilität. Also wenn die Indikation gegeben ist, haben die Patienten ja quasi per Definition einen mobilitätsabhängigen Schmerz. Das heißt, jetzt in unsere Sprechstunde zu kommen, zum Beispiel gerade in Großhadern, müssen ja große Wegstrecken zurückgelegt werden. Da muss man schon, sag ich mal, einen starken Willen haben, um das dann auch wahrzunehmen. Also deshalb, die digitale Zweitmeinungssprechstunde wird deutlich besser angenommen als eine Präsenzsprechstunde.
Was passiert, wenn ich jetzt mein Knie operieren lasse und es hätte gar nicht sein müssen? Das sind natürlich Kosten, die entstehen, aber...
Klar, also ich sag mal so, bei jeder Operation hat natürlich Risiken. Und desto größer eine Operation ist, desto größer werden die Risiken. Typische Komplikationen sind natürlich, eine Prothese wird falsch operiert, ich habe danach immer noch Schmerzen, weil eben vielleicht die Indikation nicht die richtige war und der Schmerz woanders herkam, beispielsweise. Das ist ein Grund. Der andere Grund ist, typische Komplikationen sind Infekte, kommen also wirklich in zwar im einstelligen Bereich, Prozentbereich vor, aber sie kommen vor. Wir sehen das wirklich regelmäßig, dass Prothesen sich auch im Verlauf noch infizieren. Wenn ich aber keine habe, dann habe ich auch diese Komplikation nicht. Und das kann durchaus sehr, sehr, sagen wir, belastend für die Patienten werden mit vielen, vielen Operationen. Also das heißt, man muss solche Sachen überlegen. Dann gibt es natürlich auch Komplikationen wie, dass der Knochen bricht, Wundheilungsstörungen, all diese Themen, die sind natürlich da. Und mal ganz davon ab, gibt es natürlich die allgemeine Komplikation, nämlich die Operation an sich. Jede Narkose hat natürlich gewisse Risiken wieder. Ja, und diese muss man in Kauf nehmen. Und deshalb ist es natürlich auch schon sehr wichtig zu wissen, was für einen Patienten man vor sich hat und muss wirklich individuell, und das macht man auch in der digitalen Zweitmeinungssprechstunde, abwägen für den einzelnen Patienten, was ist das Risiko? Und was ist der Nutzen? Ja, wenn ich zum Beispiel jetzt noch nicht die Therapie ausgenutzt habe, ja, ich kann ja zum Beispiel auch erstmal sagen, okay, jetzt fangen wir erstmal an mit Schmerzmittel. Es macht wenig Sinn, ein Patient, der sich das erste Mal vorstellt mit Knieschmerz und vielleicht auch eine Veränderung im Röntgenbild im Sinne einer Arthrose, sofort eine Knieprothese anzubieten. Das macht, würde man nicht machen.
Ich glaube, so ein Kniegelenk hält ja auch nicht ewig, oder?
Knieprothesen nutzen sich ab. Das ist zwar deutlich besser geworden über die letzten Jahre mit ultra hoch vernetzten Materialien, dass die Verschleißerscheinungen nicht so schnell sind, aber sie sind da. Und da kommt auch wieder das Thema Alter ins Spiel. Ja, also das heißt, bei einem jüngeren Patienten oder einem wirklich jungen Patienten können Sie davon ausgehen, dass da hier nochmal eine Revision ansteht. Und diese Revision, ja, die ist natürlich wieder eine Operation und eine Revision ist immer größer als die primäre Endoprothese. Das heißt, man will um die Revision, wenn es irgendwie geht, immer herumkommen. Deshalb ist es gut, dem Patienten erstmal eine Alternative anbieten zu können, ja?
Und das wenn zum Beispiel?
Ja, zum Beispiel erstmal eine Schmerztherapie, ja, oder gibt unterschiedliche konservative Therapiemöglichkeiten, ja. Es fängt an bei Schmerztherapie, aber auch unterschiedliche physikalische Maßnahmen sind durchaus hilfreich. Und deshalb empfiehlt auch die Leitlinie der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie ganz ausdrücklich, dass man erstmal einen Therapieversuch über 3 Monate machen sollte, konservativ, ja, bevor man tatsächlich über eine Operation nachdenkt. Weil man einfach weiß aus der Literatur heraus, es ist so, dass die Patienten dann im Verlauf häufig doch von selber wieder besser werden und sich vielleicht dadurch Zeit erkaufen, bis dann tatsächlich eine Prothese notwendig wird. Und wenn es ein paar Jahre sind, sind es vielleicht diese entscheidenden paar Jahre, die vielleicht später im höheren Alter eben das verhindern, dass man nochmal eine Revisionsprothese braucht.
Und wie entstand dann die Idee für Doc Robin? Wie funktioniert Doc Robin? Welche Daten stecken in Doc Robin?
Ja, also die Idee war tatsächlich, dass wir in unserer Zweitmeinungssprechstunde festgestellt haben, es sind ja de facto Checklisten, die abgearbeitet werden müssen. Wer mal die Chance hat, einen Blick mal in die Leitlinie zu werfen. Es gibt sehr viele Leitlinien in Deutschland übrigens. Ich glaube, weit über 400 sind es, die bei der AWMF hinterlegt sind. Und in diesen Leitlinien sind bei Knie und Hüfte Checklisten hinterlegt. Da kann man wirklich ganz als Arzt, vor allen Dingen, das ist an die Ärzteschaft gerichtet, ganz klar abklären, Punkt für Punkt, da gibt es Haupt- und Nebenkriterien, Kontraindikationen, die man alle abfragen sollte. Und wir haben bei uns festgestellt in diesen Sprechstunden, dass das extrem aufwendig ist. Wenn man wirklich eine richtige Zweitmeinung machen will, ist man wirklich in einem zeitlichen Dilemma. Man ist auch, ehrlich gesagt, als primärer Arzt in einem wirklichen Dilemma, also wenn man die primäre Indikation stellt. Weil, also wir wissen aus der Literatur, und das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen, dass wir in der Regel weniger als 10 Minuten Zeit haben pro Patient. Und jetzt müssen Sie aber es schaffen, dem Patienten die Fragen, die er hat, zu klären und eben auch alle Informationen zu bekommen, die eben für die Indikation einer Knieprothese notwendig sind. Das schaffen Sie einfach nicht zeitlich. Wir haben bei unserem digitalen Zweitmeinungsportal haben wir insgesamt knapp 80 Fragen hinterlegt. Es ist so, dass die digitale Zweitmeinung wesentlich genauer ist, weil sie wesentlich mehr Zeit hat. Ja? Es besteht kein Stress. Ja? Der Patient ist der limitierende Faktor, was die Zeit angeht. Und er braucht, je nachdem, sag mal, wie jemand vertraut ist mit den Medien, circa 15 bis 20 Minuten, um diesen Fragebaum durchzugehen für die Indikation Knieendoprothese oder auch für die Indikation Hüftendoprothese.
Das heißt, er füllt es aus,
ja, also,
und lädt seine Daten hoch und Sie erscheinen als Avatar.
Ja, genau. Wir haben 2 Möglichkeiten. Wir haben also einerseits also diese visuelle Möglichkeit und wir haben andererseits die klassische Chatbot-Form. Also das sind so diese Sprechblasen. Das kennt man vielleicht von seinem Telefonanbieter. Ja? Also man kriegt einen Text, ja, den muss man durchlesen und dann kriegt man gewisse Antworten und die kann man klicken. Das bei dem Avatar gibt es da nicht den Text, sondern da ist dann tatsächlich eine Person. Ja, auf dem Handy geht das, es geht auf dem Tablet, auf dem Computer und die spricht mit einem. Ja? Also diese, und das ist ein, tatsächlich Avatar. Also in dem Fall ist es tatsächlich meine Person als Avatar und dem wurde ein Text in den Mund gelegt, der, sag mal, fein abgestimmt ist, auch mit den Leitlinien. Ja, also da sind eben das ganze Wissen der Leitlinie drin. Wir haben uns auch mit den Leuten, der Ersteller der Leitlinie, da zusammengesetzt, um eben wirklich zu gucken, dass man es möglichst präzise abbildet. Und der Patient hat in Stand heute die Möglichkeit, mit Boxen anklicken, seine Antwort zu geben. Und dann wird das im Hintergrund zusammengeführt zu so einem Befundbericht und das ist dann das, was der Arzt dann sieht, der reelle existierende Arzt in der Sprechstunde oder auch bei uns dann als die Ärzte, die bei uns die Zweitmeinung validieren, die gucken sich genau diese Sachen an. Dazu kommt noch Röntgenbilder. Die Patienten haben die Möglichkeit, Röntgenbilder hochzuladen und auch heute ist das so, dass die Künstliche Intelligenz da auch schon mitwirkt und zwar ist es so, wenn die Patienten das dann hochladen bei uns in unser Portal, dann kriegt man wirklich in Sekunden, kriegen wir eine Befundbeschreibung, wo sie genau wissen, ob sie eine Arthrose haben und wie schwer sie ist. Und auch diese Informationen gehen dann zu dem Arzt, der am Ende die ganzen, sagen wir mal, im Grunde um eine Checkliste dann hat, wie man sie auch ausfüllen würde, wenn man eine Checkliste nimmt von der Leitlinie und in der Sprechstunde sitzen würde. Nur dem Patienten wird alle Zeit der Welt gegeben und der Arzt braucht nicht eben sich 20 Minuten Zeit zu nehmen und diese Informationen werden zusammengeführt und danach wird es relativ einfach zu sehen, wie das denn jetzt genau ist mit dem Patienten, vorausgesetzt, er antwortet korrekt, ja. Aber das ist natürlich auch in der Präsenz besser und der so, er muss halt die Wahrheit sagen, genau, das ist entscheidend, ja.
Haben Sie denn schon erste Erfahrungswerte, wie viele Empfehlungen sich nicht bestätigen oder bestätigen?
Das ist ehrlich gesagt sehr ausgewogen, ja. Ich hatte eigentlich gedacht, es wären wesentlich mehr, die sie nicht bestätigen würde, aber es ist im Moment sehr ausgewogen. Aber wir haben jetzt noch nicht die formelle Auswertung gemacht. Man spricht ja, sagen wir, in der Literatur, dass bis zu 80%, und deshalb muss man, sagen wir, das vorsichtig sagen, deshalb will ich jetzt mich auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Weil wir uns natürlich auch genau angucken müssen, auch im Studiendesign, haben wir eventuell einen Selektionsbias da drin, ja, das wissen wir nicht. Aber die Literatur sagt, 80% der Knieendoprothesen sind zu früh operiert. Das kann möglicherweise auch unsere Daten herausgeben, aber ist immer, wir haben es im dreistelligen Bereich gerade unterwegs und da wäre ich vorsichtig, sag mal, solche allgemeinen Aussagen zum jetzigen Zeitpunkt zu machen. Das kann sich durchaus bestätigen, aber ich kann schon sagen, es ist so, dass wir tatsächlich auch den einen oder anderen Patienten da rausfischen, wo man sagt, das könnte man doch erstmal mit einer konservativen Therapie versuchen. Das sehen wir doch regelmäßig. Und das andere, was uns auch sehr überrascht hat, muss ich sagen, in unserer eigenen Sprechstunde, ist, dass die Dokumentation von Seiten des Avatars, was die Indikation angeht, wasserdichter war, als von dem Arzt in der Sprechstunde. Und das ist natürlich schon interessant. Also auf medikolegal ist das natürlich vielleicht auch für den Arzt dann interessant, wenn die Dokumentation nachher vollständiger ist, auch bezüglich, Hauptkriterien, die nämlich alle erfüllt sein muss. Ja, wenn ich die aber nicht dokumentiere, ist dann theoretisch zumindest aber diskussionswürdig, ob die Indikation gegeben ist, ja.
Wenn man jetzt mal in die Zukunft schaut, so Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung kennen wir ja alle, aber im Bereich der Zweitmeinung, wo sehen Sie da besondere Möglichkeiten für Patientinnen und Patienten oder vielleicht auch die Sprechstunde mit einem Avatar, was da in Zukunft kommen kann?
Also ich glaube schon, dass der reale Mensch oder Arzt im Loop drin bleiben sollte. Das ist das grundsätzlich. Also das will ich auch gar nicht in Frage stellen. Ich glaube, die Profession wird sich echt verändern eines Arztes in den nächsten 20 Jahren. Wir sind ja noch in einer luxuriösen Situation in Deutschland. Wir haben ja, sag mal, eine hohe Arztdichte pro Einwohner. Das ist ja in vielen Ländern dieser Welt überhaupt nicht der Fall, wenn man jetzt sowas global betrachtet. Und selbst wir, sag mal, machen uns große Sorgen darum jetzt im Rahmen des demografischen Wandels, dass wir Probleme kriegen mit der Versorgung. Das heißt, unsere Anzahl an Ärzten wird nicht mehr werden jetzt, sondern wird deutlich abnehmen jetzt in den nächsten 10 Jahren. Das heißt, es steht ein Bedarf nach Zugang zur Medizin. Und diesen Bedarf muss ich ja irgendwie versuchen zu decken. Ja, ich kann das natürlich durch Ärzte machen, aber wenn ich die nicht mehr habe, dann muss ich gucken, dass ich den Ärzten, die noch da sind, das Leben möglichst effizient und einfach gestalte. Und ich sehe da, solche Technologien eher so als, Addendum, als Hilfe, damit die Arbeit des Arztes erleichtert wird. Also viele Anamnese-Themen könnte man tatsächlich durch digitale Assistenzen unterstützen. Aber das persönliche Gespräch und dann vielleicht auch die persönliche Einschätzung dann des Patienten, das, was man vielleicht gar nicht so gut messen kann, also das ist dann die, was mit Erfahrung zu tun hat und was dann wirklich den guten Arzt dann zum Schluss ausmacht, auch wenn der Avatar vielleicht empathisch ist, ja, ist es natürlich schon wichtig, dass man sich da am Ende wohl aufgehoben fühlt als Patient und das Gefühl hat, ja, derjenige weiß, was er tut und ich kann ihm vertrauen. Und dann aber das eine Kombination ist aus evidenzbasierter Medizin, die zum Beispiel mit Avataren an den Patienten herangebracht wird, wo das neueste Wissen an Leitlinien mit einfließt auf der einen Seite, aber auch dann die persönliche Interaktion mit dem Arzt. Ich glaube, das wird dem Patienten in Zukunft eben noch die Möglichkeit geben, eine vernünftige medizinische Versorgung zu kriegen, in Deutschland, aber auch für alle global.
Und wenn dann noch die KI über die Bilder läuft und mitliest und schaut, dann ist es wahrscheinlich perfekt.
Absolut. Ich meine, wir sitzen ja auf einem Riesendatenschatz. Also das ist Also ich glaube, das wird so spannend noch werden, ja. Ich glaube, wir müssen natürlich schon aufpassen, dass wir die Digitalisierung bei den Regularien, die wir haben, nicht, sagen wir mal, verpassen. Also Stichwort digitale Patientenakte. Also ich denke, wir sollten das Thema Digitalisierung sehr, sehr ernst nehmen und da versuchen, eben diese ganzen Informationen, die wir haben, zu nutzen auch, ja. Und das fängt ja schon an in der Notaufnahme, wo wir häufig den Patienten erstmal gar nicht kennen und nicht wissen, was hat er denn für Komorbiditäten und wo man wirklich auch zum Teil dann, wenn man so weiß, ja, und die ganzen Informationen vorliegen hat, eine Risikostratifizierung machen kann, ja, ob der Patient wirklich sehr krank ist oder ob der kerngesund ist. Und dazu braucht man eben die Informationen, die eben nicht jeder Patient geben kann.
Noch eine persönliche Frage. Sie beschäftigen sich sehr gerne mit der Digitalisierung unserer, zumindest der Sprechstunde oder der Zweitmeinung. Ist das so ein persönliches Interesse von Ihnen?
Ja, ich bin ja eigentlich als Unfallchirurg eigentlich ziemlich, sagen wir, handfest im Geschäft unterwegs. Und das hat mit Digitalisierung nur begrenzt zu tun. Aber denkt man, also zumindest vordergründig. Aber seit Jahren haben wir auch schon dieses Thema Digitalisierung bei uns in der Chirurgie. Also das fängt an von Themen wie Augmented Reality. Wir haben da auch eine Arbeitsgruppe bei uns, Kooperation mit Professor Nawab von der TU. Da haben wir bei uns in der Klinik ein Labor und da werden halt auch patientennahe Themen bearbeitet. Darüber kommt schon allein das Thema KI. Tatsächlich haben wir mit diesem Zweitmeinungsthema angefangen, vor ChatGPT-Beginn. Und das kam zur richtigen Zeit. Und ich glaube, dass wir, wenn wir das jetzt vernünftig angehen, diese Anwendung richtig machen, dass das auch in Deutschland wir eine Riesenchance haben, da eine Qualität am Ende abzuliefern, dann muss man über diesen Stock muss man springen. Aber wenn wir das schaffen, dann haben wir tatsächlich einen richtigen Mehrwert geschaffen. Und ich glaube, in 20 Jahren wird da kein Hahn mehr nach Kehlen sein. Natürlich, das ist normal und ist ein gutes Assistenzsystem und man wird sich das alles anschauen können, ob das evidenzbasiert ist, weil es halt zertifiziert ist. Und dann, glaube ich, sind wir schon einen Schritt weiter gekommen, als wir heute sind.
Es gehört natürlich dann auch zum Teil der Fortbildung.
Absolut.
Technik verstehe.
Und also wir haben, das Thema Digitalisierung wird auch die Ausbildung und Weiterbildung massiv beeinflussen. Also wir haben bei uns oft zum Beispiel so ein Simulation Lab für die Studenten, ja. Da leben so 20 HoloLens-Brillen rum, die man sich in einem Raum da gemeinsam aufschnallt und dann zum Beispiel im virtuellen Raum wie eine gebrochene Wirbelsäule gemeinsam anschaut und überlegt, wie kann ich das versorgen oder ein Becken, ich kann durch das Becken durchgehen. Also ich habe gestern zum Beispiel zwei große Beckenfrakturen operiert. Das ist immer ein Thema der 3D-Rekonstruktion. Und sich wirklich plastisch vorzustellen, ist echt schwierig, wenn man nur ein Röntgenbild hat. CT ist schon besser. Aber richtig faszinierend sind die 3D-Rekonstruktionen. Und da steckt natürlich, KI-Rechenleistung auch dahinter. Das heißt, man hat dann wirklich dieses Ding, im virtuellen Raum und kann sich das von allen Richtungen anschauen und entsprechend planen. Ja, und das ist schon sehr hilfreich heute und führt auch dazu, dass die operativen Ergebnisse besser werden, weil man sich einfach ganz anders mit dem Problem auseinandersetzen kann. Sie wissen genau, wo die Gefäße langlaufen, wo der Bruch entlang läuft, wie das verschoben ist, was man wo, wie viel Millimeter zurückdrücken muss, damit es wieder vernünftig aussieht.
Vielen herzlichen Dank für den Einblick.
Sehr gerne.
Und weiter.
Ja, ich hoffe,
viel Erfolg.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich hoffe, ich konnte Sie da für das eine oder andere Thema begeistern. Ja, ich denke, es ist eine spannende Zeit und ich denke, wir werden da noch sehr viel von hören und wir sind erst am Anfang. Also danke fürs Interesse.
Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal im Maschinenraum Gesundheit.